Liebe Leute, herzlich willkommen zu Folge 99 von Football's Coming Home. Wir gehen straight auf die 100 zu. Nächste Woche ist es soweit und ich bin noch ehrlich, habe noch nichts vorbereitet. Dementsprechend lasst euch überraschen. Ich überrasche mich da auch ein bisschen selbst. Aber wie gesagt, erstmal Folge 99 steht an. Hatten Länderspielpause, viele Entscheidungen, was die WM angeht. Und die Bundesliga ist ja auch wieder reingestartet. Und dazu habe ich mir mal einen Gast eingeladen, der in beidem sehr gut bewandert ist, aber vor allem auch jetzt bei den Länderspielen mit dabei war. Hallo Jonas Gerdes, grüß dich.
Hallo David.
Möchtest du dich einmal den Leuten kurz vorstellen? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die meisten denken, ah, Stimme kommt mir bekannt vor, wenn sie jetzt noch ein Gesicht hätten, würden sie wahrscheinlich sagen, Moment, den habe ich doch auch schon öfter mal im Fernsehen gesehen. Was treibst du da so?
Ja, vielen Dank für die Blumen. Ich bin Sportreporter bei NTV und RTL und in dieser gesamten Mediengruppe unterwegs, ab und zu auch bei Nitro oder so. Und habe eine Ausbildung gemacht bei der RTL Journalistenschule, war an der Sporthochschule vorher hier in Köln, sitze jetzt auch gerade hier in Köln im schönen Lindenthal und habe eine Zeit lang als Politikkorrespondent in Berlin gearbeitet für die Mediengruppe nach der Journalistenschule und danach eine Zeit lang als freier Reporter, immer aber auch für RTL. Damals gab es noch ein großes Formel-1-Paket, was man beackern durfte mit Reisen rund um die Welt. Und dann kam immer mehr Fußball dazu mit den Länderspielen und irgendwann mit einem kleinen Bundesliga-Paket bei Nitro 100% Bundesliga, nicht 99% Bundesliga, so wie deine 99. Folge. Und dann nahm das alles so seinen Lauf. Und bin seit über 10 Jahren als Reporter unterwegs mit dem Schwerpunkt jetzt auf jeden Fall im Fußball einfach, ja.
Also auch so ein richtiges RTL-Eigengewächs, kann man sogar sagen. Werden wir vielleicht auch im Laufe der Folge noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich habe es ja schon angesprochen, thematisch beackern wir heute viel die Nationalmannschaft, haben unseren üblichen Bundesliga-Block und dann natürlich der Fail, der Ehrenmann der Woche. Ihr kennt das Prozedere. Dementsprechend, wir haben viel zu besprechen. Fangen wir an mit dem Thema der Woche, die Nationalmannschaft. Wir sind dabei bei der Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Kanada, Mexiko und den USA mit einem 2-0-Sieg in Luxemburg und dann mit einem berauschenden 6-0 gegen die Slowakei haben wir das WM-Ticket gelöst. Vielleicht so dein erster Eindruck dazu, das 2-0 in Luxemburg war ja eher wieder so eine sehr schwere Geburt. Das 6-0 gegen die Slowakei war dann wieder wow. Wie war so dein Eindruck von diesen zwei Länderspielen?
Ja, David, als zuallererst mal herzlichen Glückwunsch. Ne? Also wir sind WM. Ich habe mit vielen abgeklatscht und Glückwünsche verteilt in der Mixed- und Flash-Zone dann nach dem Spiel in Leipzig. Und da war bei den meisten vom Staff, vom DFB die Antwort, ja, euch auch herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid ja auch Teil dieses Ganzen so. Und ganz Deutschland fährt zur Fußball-Weltmeisterschaft. So ist so ein bisschen der Sprech dann, natürlich hat sich die deutsche Fußballnationalmannschaft qualifiziert, aber am Ende hat sich ja tatsächlich dann das ganze Land qualifiziert und der ein oder andere Reporter war, glaube ich, dann auch richtig froh, weil natürlich es auch für uns schöner ist, wenn es eine Fußballweltmeisterschaft mit deutscher Beteiligung gibt, als ohne, wer mag sich das schon ausdenken. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, so ganz glasklar, wie das 6-0 dann am Ende ausgesehen hat, war es dann nach dem Luxemburg-Auftritt nicht, weil das war dann doch wieder sehr bieder, sehr angestrengt und in weiten Teilen auch nicht schön anzusehen. Insbesondere die erste Halbzeit war dann mehr Krampf als wirklich dann Fußballgenuss. So haben wir es auch gesehen, war ja dann das Spiel, was RTL auch übertragen hat. Und wir saßen da im kalten Luxemburg an der Seitenlinie, der geschätzte Kollege Felix Görner und ich, und konnten es nicht so richtig fassen, was da sich schon wieder zusammengebraut hat in dieser ersten Hälfte. Und wir haben auch Julian Nagelsmann danach gefragt, so richtig 1000%ig erklären, konnte das, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, diese Mannschaft ist und bleibt nicht stabil.
Es ist halt auch so super schade, weil ich mir nach dem Luxemburg-Spiel, wie gesagt, auch wieder dachte, oh je, das erinnert einen sehr an das Hinspiel in der Slowakei, nur das Ergebnis war immerhin positiv. Und selbst wenn dann doch so dann überragende Spiele kommen, wie letztendlich dieses Endspiel um den Gruppensieg, ne, was ja am Ende eine souveräne Kiste war, selbst da erwische ich mich dann immer bei dem Gedanken, dass ich hinterher nicht sage, wow, was für ein geiles Spiel, wie krass wir das gemacht haben, sondern immer so diesen kritischen Geist im Kopf habe, der immer sagt, mein Gott, warum denn nicht immer oder öfter so?
Ja, das ist genau so. Und auch das konnte Julian Nagelsmann ehrlicherweise dann in unseren Interviews nach dem Spiel nicht so richtig erklären. Natürlich war der Druck einfach da und das gute Pferd Nationalmannschaft springt dann genauso hoch, wie es muss. Diesmal dann ja sogar noch ein bisschen höher mit den 6 Toren. Aber der Druck hat mit Sicherheit geholfen. Ich glaube, dass Joshua Kimmich und Nico Schlotterberg entscheidend waren auch. Beide haben auf die Zähne gebissen mit, zumindest Schlotterberg hat es nachher erzählt, mit Ibuprofen, also Schmerzmitteln gespielt. Und geben dieser Mannschaft halt Struktur. Kimmich natürlich als Kopf jemand, der extrem wichtig ist, der auch kluge Pässe spielt, der einfach als Leader entscheidend ist. Und Nico Schlotterbeck gibt dieser Defensive einfach eine gewisse Sicherheit und Stabilität, die dann extrem wichtig ist. Und was wir nicht vergessen dürfen, Olli Baumann. Den kann man ruhig nochmal an der einen oder anderen Stelle hochleben lassen. Jetzt 500 Liga-Spiele. Herzlichen Glückwunsch auch dazu an dieser Stelle. Ich glaube nicht, dass er es hört, aber trotzdem.
Man kann es versuchen.
Also Grüße nach Sinsheim. Was der da hält, ne? Kurz nach dem 1:0 war es meines Wissens, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn das Ding reingeht, korrigiere mich, dann steht es 1:1 und dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Diese eine Großchance, die dann die Slowakei hatte und dann, als es dann 2:3:0 steht, natürlich dann fallen sie auseinander. Und dann sieht es ja doch dann ziemlich nach einem Klassenunterschied aus, was ich nicht richtig verstehen konnte, weil die Slowakei hatte ja nicht so richtig was zu verlieren, Deutschland hatte alles zu verlieren. Deswegen hätte ich einen beherzteren, offensiveren Ansatz erwartet, ehrlicherweise, vom Gegner.
Ja, auf jeden Fall. Da du Oliver Baumann eben angesprochen hast, ich habe nämlich hier dieses als Stichpunkt auch wieder stehen, Torwartdiskussion. Weil es mir auch jetzt in dieser Länderspielphase wieder aufgefallen ist, wie auch schon bei den letzten Malen, dass dann doch auch immer wieder die Frage kam nach Oliver Baumann und die Forderung nach Manuel Neuer, komm doch bitte zurück. Nicht, dass ich es schlimm finden würde, wenn Manuel Neuer nochmal wiederkommt, aber ich verstehe es immer nicht, weil dann auch immer so der Satz ja auch von vielen Kollegen, wenn ich da mal auch mal mit unserer eigenen Branche mal kritisch umgehen darf, dann ja immer so kommt, also Oliver Baumann, ne, muss man ja, wie gesagt, über seine Leistungen kann man ja nicht reden. Also das ist ja absolut makellos, der lässt sich ja nichts zu Schulden kommen. Aber, und dann kommt dann immer dieses Aber hinterher, wo ich mir dann immer denke, aber wieso kommt denn da ein Aber? Ja, okay, er ist nicht Manuel Neuer. Gut, okay, aber wir müssen uns doch auch irgendwann mal von dem Gedanken verabschieden, Manuel Neuer ist halt was Außergewöhnliches. Das wird so schnell auch nicht wieder passieren oder nicht so schnell wiederkommen, aber wir haben doch gute Leute, sehr, sehr, sehr gute Leute, die danach kommen. Wer weiß, was jetzt aus Marc-André Ter Stegen noch wird. Aber wir haben doch wirklich genügend gute Torhüter, die dahinter kommen. Und lass die dann ja auch mal fertig entwickeln. Gut. Baumann, der wird jetzt sich nicht mehr dahin entwickeln. Aber der ist doch, also wenn wir jetzt mal angenommen, Ter Stegen auch findet jetzt im Winter dann doch nicht den richtigen Verein, was weiß ich. Ich hätte jetzt keine Sorge, mit einem Oliver Baumann in die WM zu gehen. Also da müssten wir uns, glaube ich, auf anderen Positionen Sorgen machen, oder?
Ist genau so, ist auch die Linie des Bundestrainers. Der ist zumindest nach außen genau immer so verkauft und sagt, wir haben kein Torwartproblem. Wir haben, wenn wir Spiele verloren haben, nicht wegen einer schwachen oder schwächeren Torwartleistung verloren. Und deswegen hält er die ganze Diskussion sehr klein. Trotzdem hält sich im Hintergrund hartnäckig das Gerücht, und vielleicht ist es auch ein bisschen mehr, dass es eben diese Absprachen gab zwischen mindestens mal Rudi Völler und Manuel Neuer. Ich glaube, die Kollegen von Springer haben es zuletzt auch dann geschrieben. Es geisterte schon immer so ein bisschen rund um die Nationalmannschaft, dass man zumindest vorgefühlt hat. Denn wir müssen uns erinnern, David, er ist zurückgetreten. Er hat gesagt, ich möchte nicht mehr in der deutschen Fußballnationalmannschaft spielen. Ich konzentriere mich auf meine Familie, auf mein Kind. Und das muss man dann am Ende akzeptieren. Und wenn man dann als Deutscher Fußballbund sagt, wir wollen das doch lieber nochmal mit Manuel Neuer im Kasten bei der WM machen, dann muss eben der Schritt ganz klar vom DFB kommen und nicht von Manuel Neuer. Und da gab es dann wohl diese erste Kontaktaufnahme und diesen Plan, nennen wir es mal Plan B, weil was man aus der Nationalmannschaft auch immer hört, ist, dass sich natürlich die Defensive sicherer, noch mal sicherer fühlt, wenn der Goat, wenn Manuel Neuer im Kasten steht und vielleicht nicht Oliver Baumann und der ein oder andere Stürmer dann vielleicht dann von den Franzosen oder den Brasilianern auch noch mal anders reagiert, wenn Manuel Neuer im Kasten steht und nicht Oliver Baumann. Oliver Baumann, sehr feiner Kerl, super nett in jedem Interview, super höflich, super angenehm, jemand, der dieser Mannschaft auch sehr, sehr gut tut. Ich würde es ihm von Herzen gönnen. Ich glaube, wir werden diese Diskussion noch einige Monate mit uns rumschleppen. Wenn Marc-André ter Stegen eben nicht, wie von dir angedeutet, wechselt und dann möglicherweise einen neuen Club findet. Weil das wird im Wintertransfer gar nicht so leicht.
Ja, auf jeden Fall, sich dann auch in einem neuen Verein da so einzuarbeiten und dann da unbestritten die Nummer eins zu sein. Also das, und er kommt auch aus einer langwierigen Verletzungspause, ne? Also von daher wird das auch eine Herausforderung. Man fragt ja dann auch immer dann nach so einer Phase immer so nach Gewinnern, nach Verlierern, personell. Wen würdest du wo einsortieren? Ich würde vielleicht mal so zum Anfang mal Leroy Sané mal reinschmeißen, der ja zuletzt nicht mit dabei war, jetzt wieder nominiert wurde und natürlich gegen die Slowakei überragend war. Aber ich fand auch, und das ist ja eher ungewöhnlich, aber dass er auch bei diesem Spiel in Luxemburg nur sehr wenige positiv auf sich aufmerksam gemacht haben, wo er da aber mit dabei war, aus meiner Sicht.
Ja, absolut. Unterstreiche ich, genau richtig gesehen. Haben ja auch alle im Nachgang so dann bewertet. Gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Leroy Sané hat seine Chance genutzt. Punkt. Den ersten Kontakt, den er hat an der einen oder anderen Stelle, das ist Weltklasse. Das Tempo, das er hat, ist Weltklasse immer noch. Und er kann dieser Mannschaft etwas ganz Besonderes geben, was praktisch kaum ein anderer dieser Mannschaft dann auf rechts, auf außen geben kann. Er kann aber eben auch diese Mannschaft schwächen und runterziehen. So sage ich es mal. Wenn er einfach eine schwächere Phase hat, wenn er mit sich selbst zu sehr beschäftigt ist, vielleicht dann auch nicht diesen Druck im Kopf hat, wie er ihn jetzt hatte, denn ich glaube, er hatte mit Sicherheit Druck, auch nach den Gesprächen mit Julian Nagelsmann, auch nach der öffentlichen Aussage, die ja abgesprochen war mit Leroy Sané, eben, dass er nicht mehr unzählige Chancen war. Ich glaube, so war das Zitat, zumindest nicht unter Julian Nagelsmann. Dann kann er eben ja auch jemand sein, der der Mannschaft nicht wirklich hilft und wo man sich dann andere eher wünscht auf rechts. Es ist immer ein Auf und Ab gewesen mit Leroy Sané. Ich wünsche ihm, weil er auch wirklich ein feiner Kerl ist, dass es klappt. Jetzt hat er wieder zwei gute Länderspiele gemacht. Er muss dabei sein im März, ganz klar. Alles andere wäre jetzt eine Riesenüberraschung. Es sei denn, er verletzt sich oder bringt unterirdische Leistungen in der Türkei. Für mich auch ganz klar einer der Gewinner dieser Länderspielreise.
Wen würdest du so, wenn man das überhaupt so sagen kann, aber wen würdest du da eher als Verlierer sehen?
Ganz klar, Karim Adeyemi. für die, die es nicht mitgekriegt haben, wobei das haben, glaube ich, alle mitgekriegt, also Waffen bei einem Nationalspieler zu Hause und sei ja noch so jung, das geht einfach nicht. Das hat den DFB extrem kalt erwischt, das hat die Führungsriege kalt erwischt beim DFB. Da glühten mit Sicherheit dann auch die Drähte zwischen Aki Watzke und Rudi Völler, könnte ich mir vorstellen, um dann herauszufinden, wer denn da wo, wie, wann, was hätte sagen müssen. Und die Leitlinie war dann eben, wir sagen erstmal genau gar nichts dazu und wir verschieben das auf nach diesem Länderspiel. Eine kluge Taktik. Ich glaube, da hat man gelernt dann auch aus diversen Vorfällen, beispielsweise aus Katar, wo eben viele Diskussionen rund um diese Mannschaft einfach in die Kabine getragen wurden. Das wollte man jetzt um jeden Preis vermeiden, weil einfach auch so viel Bedeutung auf diesem Spiel gegen die Slowakei lag. Und dann hat man sich ja im Nachgang dann ein bisschen klarer geäußert. Und für mich ist Karim Adeyemi trotz seines Tors auch, das er erzielt hat im Spiel der Dortmunder gegen Stuttgart, ein Verlierer dieser Länderspielreise. Und auch sein Jubel nach diesem Tor lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Also er zeigt ja dann so eine Geste in die Kamera und macht ja so ein plapperndes Maul oder tut so, als würden alle auf ihm einreden oder würde es zu viel Gerede darum geben. Nein, er hat einen Riesenfehler gemacht, er hat sich entschuldigt. Ich bin gespannt, was daraus noch wird, weil auch diese Entschuldigung lässt Fragen offen. Und ich glaube, dass er eben die nötige Reife hat vermissen lassen, die ein Nationalspieler mit Vorbildfunktion braucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das seiner Karriere in der deutschen Fußballnationalmannschaft geschadet hat.
Ja, immer vorsichtig mit diesen Mystery-Boxen, ne? Also
ganz genau. Ich bin nicht auf TikTok, aber ich habe gehört, es ist ein ganz gefährliches Pflaster.
Ja, also es gibt da ja sehr viele Anbieter für diverse Sachen auch. Also was mir da in der Hinsicht eher immer vorgeschlagen wird, geht so eher in die Trikot-Richtung, wobei da man ja auch vorsichtig sein sollte, so mit Fake-Artikeln und so weiter. Aber ja, da auch also auch solche Dinge zu bekommen, ja, muss man extrem vorsichtig mit sein, wobei man auch immer, also ich bin da nicht ganz tief drin, aber er ja wohl auch da in einem Umfeld drin ist, was so ein bisschen schwierig ist. Insofern, ja, aber ist das sicherlich auch eine private Angelegenheit. Aber natürlich, wenn dann sowas rauskommt, ich glaube, was vielleicht ihm immer nicht so ganz bewusst ist bei solchen Dingen, ne? Er ist eine Person des öffentlichen Lebens. Das ist in dem Falle dann halt krass von Nachteil, dass dann halt sowas dann immer irgendwie über irgendwelche komischen Wege rauskommt. Das unterschätzen wahrscheinlich gerade auch viele junge Spieler in diesem Alter.
Absolut. Und lassen wir mal Loredana und Hip-Hop und Gangster-Rap und so weiter außen vor. Sondern wenn man sich nur mal anschaut, Karim Adeyemi in den letzten Wochen vor dieser, nennen wir es mal Affäre, auch da gab es immer wieder Diskussionen bei Auswechslungen, bei strittigen Situationen, gelbe Karte und so weiter. Karim Adeyemi ist jemand, der offensichtlich viele Dinge besser weiß, sagen wir es mal so, ja, der dann die Flasche bei der Auswechslung wegschleudert. Niko Kovac stellt sich natürlich schützend vor ihn, weil es sein Spieler ist, okay. Aber so hundertprozentig reif und komplett da, er hat jetzt auch nicht die Riesenleistung gebracht in den letzten Wochen, muss man auch sagen, also wirkt er mir noch nicht, er wirkt nicht stabil genug für einen Fußballnationalspieler, vom Kopf her dann eben sozusagen, und eins ist völlig klar, hätte der DFB von dieser ganzen Sache vorab gewusst, im Hinterkopf müssen wir auch haben, er hatte eine Gelbsperre im ersten Spiel gegen Luxemburg. Dann wäre er natürlich niemals eingeladen worden. Dann hätte man das ausgesessen, hätte man gesagt, die Leistungen stimmen nicht, er ist sowieso gelb gesperrt. Karim Adeyemi, alles Gute, wir verzichten jetzt mal bei diesen beiden Länderspielen auf dich. Und hätte das als DFB schön weggehalten. Denn es ist ja eigentlich ein Thema von Borussia Dortmund, weil der DFB erstmal damit gar nichts zu tun hat. Und da ist dann doch einiges schiefgelaufen und Herr Adeyemi hat halt gedacht, man könnte diese Sache, wer weiß wie lange, unterm Teppich kehren oder geheim halten, obwohl das Ganze ja schon, korrigier mich, irgendwann 2024 passiert ist.
Ja, kommen wir vielleicht da über diesen Wege dann auch zum Sportlichen wieder zurück. Man kann es immerhin letztendlich auch positiv sagen. Wir haben unter anderem mit diesem Sieg und dadurch, dass die Italiener abgerutscht sind, sind wir auf Platz 9 in der Weltrangliste, dementsprechend als Gruppenkopf gesetzt. Also auch das nicht so ganz unwichtig für die Auslosung, die ja jetzt auch bald ansteht. Du hast mir, darf ich vielleicht verraten, in unserem Telefonat vorab was Interessantes.
Was? Wir haben uns vorbereitet oder was?
Ja, nee, glaube ich gar nicht. Unfassbar. Aber du hast dann was Interessantes erzählt, dass dann kurz nach der Länderspiel, oder einen Tag später hattest du, glaube ich, gesagt, nach dem Slowakei-Länderspiel, es ein Treffen gab mit dem DFB bezüglich Planung, Einrichtung eines Camps, dass man da jetzt auf der Suche ist. Was kannst du denn da so Spannendes erzählen?
Ja, nichts.
Schade.
Ich musste noch mal investigativer auf die Pirsch gehen sozusagen. Also, es gab einen Medienworkshop, ich glaube, das darf man sagen, in dem der DFB dann, es wäre spannend gewesen, was passiert wäre, wenn man sich nicht hätte qualifiziert, ob der dann auch abgehalten worden wäre. Aber er war dann eben Matchday plus eins, wie wir sagen, in Leipzig, digital und auch in Präsenz. Im Stadion saßen wir zusammen, viele Medienvertreter, die rund um die deutsche Fußballnationalmannschaft berichten und eben der DFB, die mal ganz im Vertrauen darüber berichtet haben, wie jetzt ihre WM-Planung aussieht. Und dieses Vertrauen wollen wir natürlich überhaupt nicht missbrauchen, weil es toll war, dass es überhaupt diesen Austausch dann in der Form auch mal gibt, weil es für uns extrem wichtig ist. David, du weißt, die USA sind groß, Mexiko ist groß, Kanada ist riesig. Wie ist überhaupt die Reiseplanung? Was ist möglich? Welche Fristen gibt es? Also darüber wurde gesprochen. Und was ganz deutlich wurde, ist, das ist dann vielleicht kein Geheimnis, weil das weiß jeder, der dann auch vielleicht 2014 mit dabei war und dieses tolle Basecamp erlebt hat, dass er dann hinterher auch glorifiziert wurde, Campo Bahia in Brasilien, wie wichtig ein Team-Basecamp für die deutsche Fußballnationalmannschaft ist. Ab dem 5. Dezember dieser Auslosung in Washington kann dann sozusagen jedes Team, weil es dann eben die Pfade kennt und die Spielorte kennt, losgehen. Natürlich haben sich die großen professionellen Nationen schon weit, weit vor diesem Termin darüber informiert, was es denn im FIFA-Katalog so für Hotels gibt. Daraus kann man dann welche aussuchen. Man kann theoretisch auch eigene Hotels sich suchen und die in den FIFA-Katalog reinhieven. Und da ist der DFB eben jetzt dabei, hat natürlich eine Vorauswahl im Kopf, muss schauen, gegen wen es geht und wird dann probieren, relativ zeitnah natürlich, ein Team-Basecamp klarzumachen. Ob das klappt, muss man schauen, weil natürlich es auch in den USA Qualitätsunterschiede gibt und der DFB einen sehr hohen Anspruch hat an dieses Team-Basecamp. Das muss man einfach sagen. Also insbesondere der Bundestrainer möchte natürlich perfekte Bedingungen rund um dieses Turnier haben, nicht nur was Trainingsplätze angeht, sondern auch was Besprechungsräume angeht, was das Essen angeht, was die Umgebung angeht von diesem Hotel und so weiter. Das muss alles perfekt passen, damit es eben eine Wohlfühloase wird, sage ich mal, für die Profis, die dann möglichst lange da beim Turnier dort wohnen können und arbeiten können und möglichst erfolgreich sein können. Das ist die Basis für alles, dieses Team-Basecamp. Beim DFB ist es so, ich denke, dass es beim französischen Verband, beim britischen Verband und so weiter ähnlich ist. Dem wird eine extrem hohe Bedeutung beigemessen. Und ja, auch der Bundestrainer, das ist öffentlich meines Wissens, war auch schon dort und hat sich auch persönlich schon ein paar Sachen angeschaut, genauso wie Teammanagement und so weiter. Es gab schon etliche Reisen dann eben in die Staaten, um das alles mal abzuchecken da. Und ja, danach richtet sich dann alles. Es gibt die Möglichkeit, so ist es bisher von der FIFA vorgesehen, dass es nur bis nach der Vorrunde ein Team-Basecamp gibt und danach das sogenannte Venue-Hopping losgeht. Also sprich, je nach Verlauf des Turniers mit eben diesen großen Distanzen, die ich angesprochen habe, ist es dann sehr gut möglich, dass man von Stadt zu Stadt zu Hotel reist und keine Basis mehr hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das vielen Mannschaften nicht so gelegen kommt. Aber so ist es im Moment von der FIFA geplant. Wir wissen, bei Gianni Infantino und bei Donald Trump kann sich auch nochmal an der einen oder anderen Stelle was ändern.
Ja, gerade wenn er ja auch droht, dann wieder einzelnen Städten wieder die Spiele zu entziehen, weil sie, ich zitiere, zu liberal und zu kommunistisch sind. Das hat er, glaube ich, so sinngemäß über Seattle gesagt. Also insofern ist da alles möglich, was sehr schade wäre. Seattle, total schöne Stadt und auch bin ja auch großer Football-Fan. Also das Stadion da von den Seahawks, das muss eigentlich dabei sein. Also wäre sehr, sehr schade.
Wer ist noch Seahawks-Fan? Welcher? Es gibt zwei, mindestens, gibt bestimmt mehr, zwei Bundesligaspieler, die große Seattle Seahawks-Fans sind.
Also ich bin kein Seahawks-Fan, deswegen
Okay, kleines Quiz in deinem Podcast.
Oh, Gottes Willen. Kannst du mir bei Keeper, wenn du jetzt den Verein sagst, ist es zu einfach wahrscheinlich.
Er ist kein Stammkeeper mehr in der Fußball-Bundesliga. Und sein Verein steht auf einem Abstiegsplatz.
Es ist kein Stammkeeper mehr und auf dem Abstiegs. Achso, Kevin Müller.
Korrekt, sehr gut, David. Und wenn mich nicht alles täuscht, ein Stürmer bei Borussia Mönchengladbach, der mit Kevin Müller eine Zeit lang zusammengespielt hat.
Also naja, Tim Kleindienst dann, ne? Ja, ein Glück. Werden wir auch gleich zu kommen, beziehungsweise im Prinzip jetzt schon. Es sei denn, du hast noch was zur Nationalmannschaft.
Ja, eine Kleinigkeit vielleicht noch. Also ein Gewinner ist in meinen Augen auch der Bundestrainer. Also es ist aufgegangen, dass er Leroy Sané bewusst unter Druck gesetzt hat und auch öffentlich. Und Leroy Sané hat geliefert. Es ist, die Qualifikation ist aufgegangen. Er hat gezeigt, dass seine Mannschaft unter Druck alles geben kann. Joshua Kimmich hat ihn dafür extrem gelobt bei den Kollegen im ZDF auf dem Platz noch. Er hat nur ein einziges Interview gegeben, Kimmich, wo er eben total auf den Bundestrainer abhebt, wie toll er diese Mannschaft eingestellt hätte. Er hat die Diskussion um die Neuen abgeräumt, würde ich mal sagen. Also ja. Nick Woltemade ist Stand jetzt der Stürmer für die Fußball-Weltmeisterschaft. Da kann man von halten, was man will. Es kommt noch ein Kai Havertz zurück. Angesprochener Tim Kleindienst kommt vielleicht zurück. Also mal schauen, was da passiert. Aber mit dem kann man ins Turnier gehen, denke ich. Und es interessiert keinen mehr, dass Julian Nagelsmann, das ist dann immer so, wenn man sich qualifiziert, im September noch gesagt hat, wir wollen überzeugend auftreten. Es kommt nicht nur darauf an, wie wir gewinnen, sondern die Art und Weise ist wichtig. Wir wollen sehr, sehr überzeugende Siege. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat. Und das war ja eben dann überhaupt nicht der Fall. Aber so schnelllebig ist das Geschäft. Ich glaube, da fragt einfach keiner mehr nach. Deutschland ist qualifiziert. Und damit kann sich auch der Bundestrainer das ans Revers heften. Es war eines der größten Spiele seiner Karriere, denke ich. Und er hat jetzt in noch jungen Jahren die erste Fußball-Weltmeisterschaft vor der Brust. Das ist ein Erfolg.
Auf jeden Fall. Die nächsten Länderspiele oder dann letztendlich die zwei entscheidenden Testspiele sind dann, glaube ich, im März. Eins steht noch nicht fest und das andere ist gegen die Elfenbeinküste, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jonas nickt, sehr gut. Von daher machen wir unter das Thema Nationalmannschaft für dieses Jahr einen Schlussstrich. Wir werden ja im nächsten Jahr ganz viel darüber sprechen, insbesondere im Sommer. Und kommen jetzt zu unserem Bundesliga-Part. Ihr wisst ja, wie es ist. Ich gehe einmal schnell alle Spiele durch und dann gucken wir, was uns so anspringt. Gab ja viele Tore wieder an diesem Wochenende. Es fing am Freitag an mit den Mainzern gegen Hoffenheim. Ein 1:1. Wir werden gleich nochmal über Dominik Kohr und seine 9. rote Karte sprechen. Bundesliga-Rekord, also ein Alleinigen, der jetzt aber jetzt nicht so, ja, den man jetzt nicht unbedingt braucht eigentlich. Die Bayern waren erst ein bisschen schläfrig unterwegs, haben es dann aber ziemlich schnell gerade gerückt. Am Ende deutlich 6:2 gewonnen gegen die Freiburger. Dortmund verspielt den Sieg 3:3 gegen den VfB Stuttgart. Ein Dreierpack für Dennis Undaf, auch sehr spannend für die Nationalmannschaft wieder. Die Leverkusener haben gewonnen in Wolfsburg, ein 1:3, während die Wölfe weiter nach Trainer und Sportdirektor suchen. Die Augsburger, wichtiger Sieg, 1:0 gegen den HSV. Sandro Wagner kann endlich mal durchatmen. Die Gladbacher, 3. Sieg in Folge, 3:0 in Heidenheim. Comeback von Tim Kleindienst. Die Kölner gegen Frankfurt, ein sehr irres Samstagabendspiel, am Ende 3:4. Die Frankfurter Eintracht zittert den Sieg über die Zeit, das kann man, glaube ich, so sagen. Und dann heute am Sonntag noch die Leipziger souverän 2:0 gegen Werder Bremen. Wieder ein wunderschönes Tor von Asanoe Draogo. Und St. Pauli holt sich jetzt, glaube ich, die 8. Niederlage in Folge ab, 1:0 gegen Union Berlin. Jonas, was möchtest du gerne besprechen? Hast die freie Auswahl, hab ja ein bisschen Input gegeben, ein paar Anlaufstellen.
Ja, ich glaube, als allererstes müssen wir über die Bayern reden. Ne? 2:0 hinten nach, ich weiß es nicht, 20 Minuten oder was das war, und dann schalten sie einen Gang hoch. Es ist schon erschreckend, beängstigend. Sie sind in einer anderen Liga, das ist jetzt auch keine Neuigkeit mehr so richtig, aber es macht natürlich auf Dauer so keinen Sinn mit diesem FC Bayern in der Fußball-Bundesliga, muss man ganz klar sagen. Das ist einfach, ja, fast Wettbewerbsverzerrung, was die da machen. Lennart Kahl natürlich jemand, über den man lange jetzt sprechen könnte. Dann sind wir wieder auch bei der Fußballnationalmannschaft, die du eigentlich ja abhaken wolltest. Also gehen wir da zumindest bei Lennart Kahl nicht dann auf dieses Thema. Aber jemand, der den absoluten Hype-Train fährt gerade und völlig zu Recht hochgelobt ist. Auch da Ballannahme, Ballmitnahme, insbesondere beim ersten Tor, eine flüssige Bewegung fand ich herausragend und in dem Alter einfach schon sehr, sehr abgezockt dann einfach auch vorm Kasten. Toll zu sehen, was die Bayern machen. Bemitleidenswert ein bisschen für die Freiburger, die sich so einen tollen Plan ausgeheckt hatten. Mit Standards, die Bayern zu knacken. Das sah ja wirklich gut aus bei den ersten beiden Toren. Übrigens, auch da nochmal Nationalmannschaft. Überall gibt es eine Hüpfung. Wahnsinn, es tut mir leid. Manuel Neuer, schon wieder gepatzt, wenn man es denn so nennen möchte. Ja, beim Freistoß, wo er da irgendwie so ein bisschen Handball-Torwart-mäßig rauskommt, sieht er nicht ganz sauber aus. Ob man den jetzt halten muss, weiß ich nicht. Aber er hat ihn wahrscheinlich, hätte er ihn schon mal gehalten. Und die Freiburger sind dann so ein bisschen unglücklich, ne, gehen mit diesem 2-2 in die Pause, obwohl sie es einfach so gut gemacht hatten und auf einem guten Weg waren. Ich weiß nicht, ich stelle mal die These auf, die Bayern werden in diesem Jahr sehr, sehr früh deutscher Fußballmeister und es wird ihnen nicht gut tun, denn ihnen fehlt dann einfach ein bisschen die Spannung in der Liga, ein bisschen der Druck. Das fällt dann alles von ihnen ab in dieser Phase, wo es dann extrem wichtig wird im Ende März, April, bei dem Wettbewerb, der eigentlich für die Münchner viel, viel wichtiger ist, wenn sie ehrlich sind, nämlich die Königsklasse, die Champions League.
Und haben jetzt auch da das nächste Topspiel vor der Brust. Wieder Erster gegen Zweiter gegen Arsenal, die vor rund einer Stunde mal Tottenham zerlegt haben, was mich sehr geärgert hat. Ich hoffe auf viele Tore. Ich hoffe auf viele Tore von Harry Kane dann am Mittwoch. Wäre ganz schön. Aber schauen wir auf jeden Fall.
Das wissen eifrige meines Podcasts wissen das. Ich wusste es nicht. Okay.
Nee, alles gut. Ja, also ich habe gewisse Sympathie für die andere Seite von Nordlondon. Dementsprechend ja. Ich hoffe sehr auf Harry Kane. Sonst wird das eine sehr schwierige Woche für mich. Aber
auf
egal.
Den kann man sich ja in aller Regel verlassen. Also.
Ja, definitiv. Aber insofern, ich war zu dem Zeitpunkt noch im Zug und war schwer verwundert bei den zwei Toren. Dachte, was geht denn jetzt hier los? Ein Thema vielleicht, was man noch kritisch sehen kann, also das Verteidigen von Standards, du hast es angesprochen. Also da müssen sie definitiv noch arbeiten, weil die Gunners sind da auch extrem gut. Da sahen sie auch gegen Union unfassbar schlecht aus. Also ich hoffe, dass das jetzt da auch Warnung genug war. Ansonsten hast du schon alles gesagt, auch wieder Michael.
Und woran liegt das? Woran liegt diese Standardschwäche? Das ist doch eigentlich etwas, was man sehr, sehr gut trainieren kann. Ich habe keine Erklärung.
Ich ehrlicherweise auch nicht. Also ich habe mich das schon gegen Union gewundert. Jetzt ist natürlich so, dass Union auch brutal von dieser Standardstärke auch lebt. Die können es einfach. So, aber als ich dann jetzt auch dann gestern in den Highlights dann wieder die zwei Tore dann auch wieder gesehen habe, dann da habe ich mich schon gefragt, also Leute, und du hast ja auch genug große Leute in der Mitte mit Upamecano, der dann auf der anderen Seite das 3-2 auch nach der Ecke macht. Ne? Also hast ja jetzt nicht so die Größennachteile. Aber das ist eine Sache, wo ich mal die nächsten Wochen mal gucken würde, ob das wirklich was Tiefergehendes ist, beispielsweise wie beim VfL Wolfsburg, die ja seit gefühlt einem Jahr Tore durch Standards kassieren wie am Fließband, oder ob das jetzt einfach mal ein bisschen der Unaufmerksamkeit geschuldet war. Aber so final weiß ich das ehrlicherweise auch nicht.
Ich weiß nicht, wurde Kompanie danach gefragt? Ich weiß es nicht.
Zumindest nicht so, dass ich das jetzt mitbekommen
hätte. Das ist wahrscheinlich dann wieder nur eine schöne Randnotiz für uns hier, wo man den Knick ins Ohr machen kann und genau wie du sagst, nochmal kurz schauen kann, wie läuft es dann in den nächsten Wochen, weil eben die Dominanz so groß ist. Das muss man sich ja nochmal vor Augen führen. Die liegen 0-2 hinten und gewinnen 6-2. Es ist einfach Wahnsinn.
Auch schön Hiroki Ito sein Comeback gegeben, wo man auch endlich mal hofft, dass der jetzt auch mal längere Zeit verletzungsfrei bleibt. Ich glaube, wann ist der gekommen? Im vorletzten Sommer, und der hat gefühlt vielleicht eine Handvoll Spiele gemacht. Ne?
Ja.
Also ich war gestern auch schon wieder, als ich ihn dann auf dem Aufstellungsbogen gesehen habe, dachte ich mir, ach ja, stimmt, den gibt's ja auch noch. Wann hat der in den letzten Jahren mal gespielt? Ist nicht sehr häufig vorgekommen. Also hoffen wir da, dass es dass er da verletzungsfrei bleibt. Und ansonsten, hattest du mir vorab gesagt, du willst über Heidenheim sprechen. Und dem will ich gerne nachkommen. Also wie gesagt, ich habe die letzten Wochen auch immer gerätselt. Und ich meine, dass Heidenheim ja gegen den Abstieg spielt, das war uns allen vorab klar. Und zwischendurch hatte man ja immer so Phasen, wo sie so ein bisschen dran geschnuppert haben, zumindest mal einen Punkt mitzunehmen. Jetzt in dem Falle, ja, waren sie nicht so richtig dran. Was gibt dir Hoffnung, dass da irgendwie noch mal was kommen? Weil, also mir ist die Hoffnung so ein bisschen flöten gegangen mittlerweile, leider.
Ja, ja. Ich gucke jetzt mal gerade nach, on the fly sozusagen. Gegen Bremen war ich im Stadion. Ich glaube, das war der letzte Punktgewinn. Unentschieden gegen Bremen. Ich finde es nicht so schnell. Ich glaube, seitdem haben sie nichts mehr geholt. Du wirst das nachreichen können oder kannst dann das, ja, das stimmt, reinschneiden. Was macht mir Hoffnung? Ehrlicherweise wenig. Also ich sehe auch Frank Schmidt ratloser an der Seitenlinie stehen. Ich sehe, dass Patrick Mainka einfach als wichtiger Führungsspieler, Kapitän und Kopf dieser Mannschaft auch ja, auch nach Stabilität sucht und ringt. Natürlich machen alle Fehler in dieser Truppe. Ich sehe niemanden so richtig, der dafür sorgen könnte, dass Kreativität und vor allem Torgefahr in das Spiel der Heidenheimer kommt. Aber wir wollen was Positives finden für die Männer von der Ostalb. Und das ist eben, dass Geld da ist. Also durch den Verkauf von Leo Sienza ist ja noch das ein oder andere Millionchen in der Tasche von Holger Sandwald. Und das kann eben investiert werden, dann in der Winterpause. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch was machen werden, was machen müssen am Ende. Die Frage ist einfach, wen kriegt man? Wen kriegt man in der Winterpause für einen wahrscheinlich dann Abstiegskandidaten, vielleicht sogar Tabellenletzten? Das wird dann jemand aus der zweiten Bundesliga sein, vermute ich, der dann da sich das antut. Denn ja, es ist einfach eine super schwierige Situation für Heidenheim. Es ist auch trotzdem so, dass es natürlich ein relativ ruhiges Umfeld gibt. Also es gab eine Jahreshauptversammlung vor ein paar Wochen, wo ein bisschen Kritik aufkam, aber alles human, alles in Ordnung. Die wissen, wo sie herkommen. Die wissen, dass das alles Geschenke sind, dass sie Fußball-Bundesliga und ja sogar international Conference League gespielt haben. Also das ist jetzt nicht so, dass dieser Laden auseinanderfällt, überhaupt nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Frank Schmidt sich schon an der einen oder anderen Stelle nochmal überlegt, ob es vielleicht an der Zeit ist, nochmal was Neues zu machen. Ich glaube nicht innerhalb einer Saison, aber dass das in seinem Hinterkopf ist, könnte ich mir schon vorstellen, denn er hat eben mit diesem Club einfach auch schon so viel erlebt und alles erlebt und vielleicht ist dann vielleicht für ihn irgendwann auch nochmal ein neues Kapitel dran. Das weiß ich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen.
Das wäre auf jeden Fall sehr spannend, weil man sich das ja überhaupt nicht bei ihm vorstellen kann. Ne? Also ihn da nochmal irgendwo anders mal zu sehen. Ich habe übrigens nachgeguckt, du meinst, das war am siebten Spieltag, das 2:2 gegen Werder Bremen. Es gab aber Anfang November tatsächlich noch ein 1:1 gegen Eintracht Frankfurt zu Hause auch. Und also, aber danach dann halt also 6:0 gegen Leverkusen und jetzt halt dieses 3:0 gegen Gladbach. Also ein Sieg wäre halt auch mal zwischendurch durchaus nicht unwichtig. Vielleicht zu dem Thema, weil du gesagt hattest, dass sie finanziell gut dastehen. Jetzt kann ich auch mal was Interessantes hier droppen. Und zwar vor ein paar Wochen, ich weiß leider nicht mehr, bei welchem Heimspiel das war. Ich bin ja aber viel in MSV-Kreisen unterwegs. Und da hat mir mein Kollege, mein lieber Kollege Dirk Retzlaff, als ich zwischendurch mal nicht auf der Pressetribüne war, hat er mir durchgesteckt, dass da, dass an ihm Heidenheim-Scouts vorbeigelaufen sind. Also oder Leute, die auf jeden Fall Heidenheim-Kleidung anhatten und die sehr vereinsoffiziell aussahen. Hätte ja sein können, dass die da vielleicht jemanden beobachtet haben, den sie da im Sommer holen könnten. Ich hoffe es aus MSV-Sicht ehrlicherweise nicht, aber wer weiß.
Also sie müssen ja was, sie müssen ja was im Angriff machen oder zumindest in der Offensive. Wer wäre denn da vom MSV Duisburg? Da bin ich jetzt tatsächlich.
Na, auf jeden Fall Patrick Susek. Patrick Susek oder ein Symala, aber Symala glaube ich eher nicht. Der ist gerade verletzt, deswegen glaube ich das eher nicht. Aber ein Patrick Susek kann ich mir sehr gut vorstellen. Vom Sturm her kann ich mir niemanden vorstellen, weil die alle nicht so, oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, nicht so überragend sind. Aber also Susek ist wirklich der Einzige, der ich mir vorstellen kann. Und auch dann, ne, erste Liga, also dieser Sprung von der dritten in die erste Liga ist ja auch nicht zu unterschätzen. Also da kann ich mir eigentlich nur ihn vorstellen. Auch für die Außenbahn, das könnte, glaube ich, gut funktionieren.
Wäre wirklich ein Riesensprung. Also 23.11.25, wenn das dann irgendwann im Januar Wirklichkeit wird, dann spätestens dann stellst du es rein bei Instagram.
Auf jeden Fall. Und du hattest es auch mit der Offensive angesprochen. Ich meine, oh, ich weiß noch, wie ich im letzten Winter auch gesagt habe, Budo Zivziwate, was für ein cooler Transfer, der wird denen definitiv weiterhelfen. Es hat schon da in der Rückrunde nicht so richtig gut geklappt, was die Treffer angeht. Da habe ich dann gesagt, ja, wie gesagt, Wintertransfers sind immer schwierig. Aber auch in dieser Saison, ich meine, wie oft hat er jetzt getroffen? 2-3 Mal? Also getroffen hat er auf jeden Fall schon, aber das kann man an einer Hand abzählen, wenn überhaupt. Also
das ist das große Problem. Sie schießen kaum Tore, sie sind nicht gefährlich und ihnen fehlt einfach jemand für Überraschungsmomente. Und das war Leo Cienza. Das war an der einen oder anderen Stelle auch mal ein Paul Wanner. Ja, da ist einfach zu viel Qualität verloren gegangen.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Wir gucken mal, wie es da weitergeht. Vielleicht passiert ja doch noch ein kleines Wunder. Es würde ja, glaube ich, schon ausreichen, dass wir einen spannenden Abstiegskampf haben und dass die Heidenheimer da jetzt nicht komplett sang- und klanglos untergehen. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, es gab ja an dem Spieltag noch andere Interessenten da unten. Auch St. Pauli heute auch wieder verloren, was du nicht verstehst, weil die so gut angefangen haben in dieser Saison und wir alle gesagt haben, auch bei dieser Offensive mit Pereira, Larsch, mit Luis Oppi und Schieß mich tot, wie die den HSV da am Anfang der Saison auseinandergeschraubt haben und du dachtest dir, mein Gott, was für eine geile Mannschaft und auch heute wieder gegen Union. Und ich meine, also Union ist ja eine Mannschaft, mit der du dich messen kannst, also du brauchst dich vor denen nicht zu verstecken. So, und dann aber auch die Offensive kam dann eher so in der zweiten Hälfte dann wieder auf, wo du dich fragst, also worauf warten die denn eigentlich? Verstehe ich gar nicht. Also die haben doch genug Qualität. Und wie gesagt, gegen Union, also da frage ich mich auch so ein bisschen, was der Plan von Alexander Blessin ist oder ob er das, oder ob es nur an der Mannschaft liegt, weil so verstehe ich das irgendwie nicht, warum die Kiezkicker sich da vor allem am Anfang dann immer so einigeln lassen. Das haben sie gar nicht nötig.
Ja, ich glaube, es ging dann in der zweiten Halbzeit, war es dann ein bisschen besser, ne? Hatten dann auch ein bisschen Alu-Pech. Und so ist es dann eben im Abstiegskampf. Ne? Bei Heidenheim ja genauso. Dann kommt dieser Elfmeter unglücklich kurz vor der Pause da rein. Bei den Hamburgern ist es dann eben Pech im Abschluss und so. Da kommt dann das eine zum anderen und dann stehst du wieder mit leeren Händen da und hast jetzt, glaube ich, da auch einen Negativrekord. Was jetzt die Kiezkicker angeht. Ja, es läuft dann einfach sehr lange gegen dich, das Selbstvertrauen sinkt, die Tore fallen nicht und eins kommt zum anderen und dann ist es eben dieser knallharte Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Ich lege mich mal fest, Pauli, Heidenheim, Augsburg, die werden da mit Sicherheit noch weiter mit zu tun haben. Habe ich jemanden vergessen?
Nee, würde ich durchaus zustimmen. Ja, je nachdem, also Mainz könnte dann im nächsten Jahr so ein lustiges Ding werden mit, wenn sie die Conference League gewinnen.
Stimmt.
In der zweiten Liga. Das ist auch ein bisschen absurd, wie man auf der einen Seite Florenz schlagen kann, wo man sagen muss, Florenz, ich glaube, jetzt sind sie mittlerweile Letzter in der Serie A. Also die spielen wirklich auch eine super beschissene Saison. Aber trotzdem, ist trotzdem Florenz, also spielen trotzdem Leute wie David De Gea, so, ne? Also, ja. Und die schlägst du, aber Bundesliga klappt nicht. Wobei ein Punkt gegen Hoffenheim, da würde ich sogar noch sagen, ist vielleicht sogar okay, so gut wie die eigentlich momentan drauf sind.
Das ist so. Ganz kurz noch, weil du Dennis Undorf angesprochen hast, Sendehinweis für die Kollegen, die den VfB Stuttgart beackern bei uns. Also wir haben Dennis Undorf im exklusiven Interview am Mittwoch, der 3-Tore-Torschütze, der, glaube ich, auch wieder so ein bisschen anklopft bei Julian Nagelsmann und der Fußballnationalmannschaft, unter die wir ja Schlussstrich gezogen haben.
Jetzt aber auf jeden Fall. Es sei denn, du
eins möchtest, brauche ich noch
einen. Wir kriegen es auch wieder hin. Wir haben ja noch unseren Fail und Ehrenmann der Woche und so weiter. Könnte ich mir vorstellen, dass wir da nochmal hinkommen. Ansonsten, möchtest du noch was zur Bundesliga loswerden? Sonst können wir ja gern mal zu diesen Kategorien kommen.
Lasst uns zu den Kategorien. Wir wollen es auch nicht zu lange machen, oder? Also, so lange. Ist nicht diese junge Generation, die ist auf TikTok, die ist auf Instagram, die wollen noch nicht so lange Sachen, oder?
Oh, da bin ich. Oh, das ist immer so super gefährlich. Das ist jetzt wirklich ein Ultra-Klischee. Das ist ungefähr so, wie ich erinnere, vor ein, zwei Jahren Florentino Perez meinte, man müsse die Halbzeiten auf eine halbe Stunde reduzieren, weil die junge Generation sich nicht mehr 45 Minuten oder also 90 Minuten angucken kann. Mir dachte, nein.
Generationenkonflikt.
Ja, das geht immer. Auf jeden Fall. Du darfst gerne anfangen. Was hast du für einen Fail für uns?
Der Fail ist, dass die UEFA es geschafft hat, zusammen mit der Agentur die Champions League oder die Europapokalrechte so zu vergeben, dass man noch ein weiteres Abo braucht als Fußballfan. Natürlich kann man auch sagen, ist doch super. Sie haben wieder einen Rekorderlös meines Wissens erzielt mit dieser Auktion. Also wir sprechen über die Vergabe der Rechte ab der Saison 2027/28. Ja, und die gehen eben an Paramount Plus, an Netflix, wenn es ein Finale gibt an der einen oder anderen Stelle. Sie gehen wieder an Amazon. Und mit anderen Worten, man braucht dann eben, der ein oder andere wird es mitbekommen haben, 5 Abos, wenn man denn alles sehen möchte. The Zone, Sky, Paramount, Amazon und vielleicht sogar noch Netflix. Das ist dann schon Wahnsinn. Und es ist für mich ein Fail. Natürlich sehen das die Herren, die da viel, viel Geld scheffeln, ganz anders. Aber für den Fan, der zu Hause auf dem Sofa sitzt und der eben seinen Sport weiter konsumieren möchte und eben auch die Königsklasse konsumieren möchte, der ist eben jetzt dann nochmal auf einen neuen Anbieter angewiesen. So ist es leider und das ist der Lauf der Dinge. Ich glaube, wir kommen irgendwann dahin, wo dann die erste Halbzeit läuft bei, ich weiß nicht, Disney Plus und die zweite bei Apple TV oder sowas. Und die Eckbälle gibt's nur noch bei Paramount Plus. Also es gibt ja so Parodien mittlerweile schon. Ganz weit entfernt davon sind wir dann vielleicht auch nicht mehr mit einem Zwinkern. Ich weiß nicht, wo es hinführen soll. Also Fußball dann für die breite Masse, also zum Beispiel auch die Kollegen von DAZN haben dann natürlich, nachdem sie gemerkt haben, wir haben die Champions League nicht mehr, sind dann mit viel, viel Geld auf die Europa League und auf die Conference League gegangen, dann kann auch mein Arbeitgeber da offensichtlich nicht mehr mithalten. Und so verschiebt sich das dann eben alles. Und das bedeutet eben auch, dass nichts mehr davon im Free-TV läuft. Also der europäische Spitzenfußball läuft nur noch hinter der Bezahlschranke. Das war bis jetzt halt dann zumindest bei RTL noch der Fall, dass man zum Beispiel die Europa League und die großen Abende, ich erinnere mich an Eintracht Frankfurt zum Beispiel mit einer Musik, eben für Umme, wie man sagt, gucken konnte. Ja, auch das ist vorbei und es ist der Lauf der Dinge. Und für mich ist es ein Fail der Woche.
Ich mag sehr, wie wir zusammen denken. Das ist nämlich auch mein Fail tatsächlich.
Wirklich?
Ja. Ja.
Ja, das hättest du eigentlich uns besser absprechen müssen.
Nee, also eigentlich finde ich es gar nicht so schlecht, weil du hast im Prinzip alles dazu gesagt. Vielleicht, wenn ich eine Sache dazu sagen darf, die vielleicht an dem Ganzen so ein bisschen positiv ist. Man sieht ja immer aus dem englischsprachigen Raum die Übertragungen von CBS mit Jamie Carragher, Micah Richards und so weiter. Und CBS gehört ja zu Paramount. Also insofern, das ist eigentlich immer ganz, ganz cool mit der Champions League. Nur die werden wahrscheinlich nicht den deutschen Markt bearbeiten. Wenn die das machen würden, dann würde ich sogar sagen, gut, dafür zahle ich. Aber ja, ansonsten, ich fange auch schon mal an zu sparen für diese Zeit dann. Also, ich weiß nicht, ja?
Du weißt, David, wurde mir zumindest erzählt, ich nehme es mal für bare Münze, zumindest Teile dieser sehr, sehr guten, sehr unterhaltsamen Crew, die da bei CBS die Champions League macht, zumindest Teile dieser Sendung sind gescriptet. Also, das ist dann nicht so spontan und nicht so locker und lässig, wie es dann rüberkommt, sondern es gibt dann eben eine Art Drehbuch im Hintergrund für die besonders lustigen und besonders geschauspielerten Dinge. Da verschmilzt dann eben auch Journalismus und Show, verschmilzt ja sowieso. Aber da ist es dann ja schon ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben. Ich glaube, das gibt es zumindest bei meinem Arbeitgeber, weiß ich es, und bei ARD und ZDF gibt es das noch nicht, dass es eben ja gespielte, reingeschriebene Gags gibt und Absprachen, wie, wann, was, wo im Studio passiert, sondern da ist es dann schon noch vieles einfach spontan. Also das nur als kleiner Sidekick, und wir haben uns das auch oft angeguckt, auch in der Redaktion schon, und als tolle Beispiele daraus gesucht, wie man es machen kann. Das ich weiß nicht, 4 Leute sind es, glaube ich, ne? Die machen es
ja.
Ja, die machen es sehr, sehr gut.
Auch mit Thierry Henry ist auch
genau.
Entschuldigung für alle, wo ich jetzt.
Oder wer moderiert das als Frau?
Kate Scott, auf jeden Fall. Ich glaube, die wechseln da auch öfter mal. Ja, also es hätte mich gewundert, wenn es nicht so ist. Trotzdem ist in mir gerade eine kleine Welt zerbrochen. Vielen Dank dafür. Nee, aber alles gut, um das Thema zuzumachen. Ich weiß nicht, hast du den lustigen Instagram-Post von Wumms gesehen?
Nee.
Die das mal, also wer überträgt was ab 2032, Gruppenphase Paramount Plus, Apple TV und Netflix. Die Playoffs laufen bei YouTube, Disney Plus und Togo Plus. Das Achtelfinale bei TikTok und PayPal. Ich wusste gar nicht, dass die auch Sachen übertragen können. Das Viertelfinale dann bei Twitch, bei Wumms natürlich und bei Tinder. Halbfinale Spotify und Check24. Und das Finale, da läuft die erste Halbzeit bei Bibel TV und die zweite bei Playboy TV.
Ja, da hilft nur beten.
Ja, auf jeden Fall. Der Ehrenmann der Woche, kommen wir zu den schönen Dingen. Wen oder was hast du uns da herausgesucht?
Ja, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder nicht kreativ genug. Aber ich habe mir gedacht, einmal ist der Fan am Ende der Verlierer, der nämlich noch mehr Geld zahlen muss. Und auf der anderen Seite ist der Fan eben, und da vor allem der Ultra, die viel gescholtenen Ultras, die ich trotzdem auch kritisch sehe, aber auch für mich ein Gewinner dieser Woche. Oder wie heißt es? Gewinner der Woche? Sorry.
Ja, das sind alles Ehrenmänner und Frauen, die da im Block stehen.
Grüße an die Gen Z. Also der Ehrenmann der Woche ist für mich am Ende der Ultra, der es eben geschafft hat, rund um dieses Länderspiel in Leipzig sehr, sehr viele Menschen zu mobilisieren. Es waren am Ende mit Sicherheit über 10.000. Die Zahlen gehen so ein bisschen auseinander. Aus unterschiedlichsten Fanlagern, die eben protestiert haben, gegen die Pläne der Politik, der Innenminister am Ende, die mehr Sicherheitsvorkehrungen in deutschen Stadien haben wollen, möglicherweise auch mehr Videoüberwachung, personalisierte Tickets, vielleicht soll sogar KI zum Einsatz kommen an der einen oder anderen Stelle. Dagegen wehren sie sich. Das kann ich nachvollziehen, weil es eben auch diese Probleme in dieser Massivität, finde ich, in den Kurven von deutschen Stadien dann doch nicht gibt. Es gibt Probleme, aber ob man das dann jetzt mit dem Vorschlaghammer da verschärfen muss, wie an der einen oder anderen Stelle angedacht. Die Innenministerkonferenz ist ja erst in ein paar Tagen. Also da muss man dann auch vorsichtig sein. Aber dieses Mobilisieren, das friedliche Demonstrieren durch Leipzig und dieser Protest am letzten Fußball-Bundesliga-Spieltag mit 12 Minuten gar keine Stimmung machen, das hat gezeigt, welche Macht diese Fans haben, wie wichtig sie für den Sport sind. Man hatte ein bisschen Corona-Vibes wieder in diesen ersten 11 Minuten. Das war nicht schön. Und ich finde es gut, wie organisiert und wie stringent sie es geschafft haben, ihren Protest Ausdruck zu verleihen. Und davor ziehe ich meinen Hut. Das heißt nicht, dass ich alles toll finde, was die Ultras machen, die immer Transparenz fordern, aber nie Interviews geben. Schönen Gruß. sehr, sehr selten Interviews geben. Ja, das passt dann nicht so. Aber da muss ich sagen, Hut ab. Das hat man gespürt. Das hat eine Auswirkung. Auch die DFL hat sich ja geäußert. Auch der DFB hat sich da schon hintergestellt und gesagt, es gibt eben nicht diese Probleme. Und man sollte keine konstruieren, wo dann eben am Ende.
Ja, stimme ich absolut zu. Das Einzige, wo ich mir dann jetzt am Wochenende wieder dachte, das ist jetzt genau das falsche Argument, wo es da im Frankfurter Block mal kurz mal richtig schön gebrannt hat. Also nicht brennen im Sinne von wir zünden Pyrotechnik an, sondern da war richtig Feuer. Also das war dann wieder so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, ach Leute, ja, das ist der Sache dann wieder nicht hilfreich so, und da muss man dann auch ein bisschen feinfühliger agieren, aber generell gebe ich dir da vollkommen recht, müssen jetzt aufpassen, dass nicht wieder die Tennisbälle rausgeholt werden, das wär wieder ein bisschen doof. Ich weiß nicht, wie groß die Gefahr da ist, keine Ahnung, aber
ja, mal abwarten, also wenn's Beschlüsse gibt, die dieser aktiven Fanszene nicht passen, ich glaube, dann kann es wieder größere Proteste geben.
Ja gut, ich meine, lange Nachspielzeiten, wir haben uns jetzt dran gewöhnt, von daher ja, wie gesagt, sind wir dran gewöhnt, aber hoffen wir nicht, dass es so weit kommt.
Ich bin gespannt auf deinen Ehrenmann.
Ja, ich habe mich für Troy Parrott entschieden, der spätestens jetzt weltberühmt ist, irischer Nationalspieler, Stürmer vom AZ Alkmaar, und er kommt natürlich, deswegen kenne ich ihn auch noch so gut, aus der Tottenham Academy, deswegen kommen nur gute Leute her. Und das Verrückte ist ja, er hat ja zuvor in seiner Nationalmannschaftskarriere in 31 Spielen war das, glaube ich, 5 Tore erzielt und jetzt allein in 2 Spielen wiederum 5, also 2 gegen Portugal, wo sie auch 2-0 gewonnen haben. Rote Karte für Cristiano Ronaldo, liebe Grüße. Und dann noch ein Dreierpack gegen Ungarn. Und ich weiß nicht, was geiler war, dieses Tor zu sehen oder die anschließenden Reaktionen. Also es gingen ja dann sämtliche Videos viral von Flughäfen. Ich glaube, den Dubliner Airport haben sie kurz mal in Troy Parrott Airport umbenannt. Ja, vollkommen zu Recht. Und als ich dann heute auch mal nach der Statistik gegoogelt habe, ploppten auf einmal so viele Gerüchte um den FC Bayern auf. Also, dass der FC Bayern irgendwie mal überlegt hatte, ihn als Ersatzstürmer oder so zu holen. Also da kam dann auch ziemlich schnell so Max Eber, glaube ich, der gesagt hat, ist kein Thema. Aber da dachte ich mir auch so, okay, du hast vorhin den Hype-Train angesprochen, aber sind wir jetzt, dass es jetzt so schnell geht, dass es schon als potenzieller Stürmer des FC Bayern gehandelt wird, krasse Geschichte, ne?
Und wir freuen uns ja alle mit den Iren und mit dieser Mannschaft und mit den Fans. Glaubst du, dass es für die mit dieser Stimmung, die sie machen, eine tolle Fußball-Weltmeisterschaft wird und ein großes Erlebnis wird in diesem riesigen Land mit diesen Stadien, die gar nicht so richtig für Fußball ausgelegt sind und so weiter? Glaubst du, wir wünschen uns ja diese Szenen, wie wir sie zum Beispiel bei der EM hatten mit den Holländern, die durch die Straßen gezogen sind zum Beispiel. Glaubst du, die Iren sind ja ein Volk, die das könnten? Glaubst du, das ist möglich?
Auf jeden Fall. Und das kannst du auch beispielsweise auf die Schotten erweitern. Das war ja auch vollkommen geisteskrank da mit diesem Schuss von der Mittellinie dann da zum 4:2.
Ja? Und Seitfallzieher-Tor auch noch.
Ja, genau, von McTominay war das, glaube ich. Also das war ja auch vollkommen irre. Also jetzt gerade hinten raus die Spiele, du kamst ja immer nur von Irre zu Irre zu Irre. Und die Tore wurden dementsprechend auch immer wahnsinniger. Gut, die Iren müssen noch durch die Playoffs gehen. Die Schotten haben es schon geschafft. Die Nordiren haben auch noch die Möglichkeit, es über die Playoffs zu schaffen. Also es wäre ja allgemein irre, da fast komplett britische Insel. Ich muss ja aufpassen mit Großbritannien, weil Irland ist nicht Großbritannien.
Und Wales, glaube ich.
Ja, ganz perfekt geht's halt nicht. Aber wenn da auf jeden Fall so viele mit dabei wären und die werden auch mit voller Kapelle anreisen, weil es ist auch was anderes wie für uns Deutschland. Für uns ist das, muss man in Anführungszeichen, ja relativ normal. Für die ist es das nicht. So, und von daher kann das nur helfen, wenn dann, auch wenn es tendenziell auch aus Europa eher die kleineren Nationen sind, wenn die da auf jeden Fall dabei sind. Und darauf freue ich mich.
Na dann, freuen wir uns. Ich hab noch eine Frage, weil du hattest es so groß angekündigt. Wir dürfen ja die Zuhörer nicht enttäuschen. Was ist mit Dominic Kohr?
Ach, du meinst mit der roten Karte?
Ja.
Ja,
können wir noch runterfallen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, können wir noch mal kurz drüber reden. Also, er hat sich ja hinterher auch entschuldigt. Gab ja ein großes Statement und so weiter. Finde ich auch absolut wichtig. Jetzt kommen wir wieder zu Dennis Undaff, der vor ein paar Wochen ihm ja da ganz böse Sachen mal vorgeworfen hat, so in die Richtung gefährliche Körperverletzung und so weiter. Ich finde das, also diese Entschuldigung, ich will nicht sagen, ich kann sie nicht ernst nehmen, das wäre vollkommen falsch. Und ich glaube, man sollte Dominic Kohr um Gottes Willen nie was Böses unterstellen. Aber er ist 31, er ist Kapitän dieser Mainzer Mannschaft. Ja, es ist bekannt, er ist ein harter Spieler, macht harte Tacklings und so weiter. Aber 9 rote Karten und die schlimmen Fouls, die, ich will nicht sagen, die sind an der Tagesordnung, aber die kommen jetzt mehrfach pro Saison vor. Und da kann ich dann, hier, Mainzer Trainer, jetzt mir der Name entfallen, Bo Henriksen. siehst du, geht schon los, ne? Bo Henriksen hat ja auch im Anschluss gesagt, dass er das mit ihm nochmal besprechen wird. Aber er muss halt in diesem Alter als erfahrener Spieler, als Führungsspieler, da musst du einfach anders agieren und kannst nicht in Regelmäßigkeit diese schlimmen Fouls so fabrizieren. Das geht einfach nicht. So, und da kann ich dann auch die Entschuldigung leider irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Und die Kritik, wie gesagt, Dennis Undorf hat es vor ein paar Wochen gesagt, die Kritik gibt es schon sehr, sehr lange. Und er befeuert das halt mit solchen Aktionen immer. Und das ist so unfassbar unnötig.
Ja, ich sehe es ähnlich. Es ist extrem unnötig. Er schadet seiner Mannschaft immer wieder als Kapitän. Und es ist halt kein Pech, sondern es ist ein Muster, was dahinter steckt. Und ich glaube, dass er niemand ist, der mutwillig irgendjemanden kaputt treten will. Auf keinen Fall.
Nein, gar nicht.
Er ist reumütig, er ist reflektiert, er entschuldigt sich auch, aber er ist halt oft zu spät. Das ist der Punkt der Sache. Und er hat das nicht mehr, dieses Tempo und diese Kontrolle über sein Spiel, glaube ich. Er ist einfach vielleicht nicht mehr hundertprozentig auf der Höhe an der einen oder anderen Stelle. Und deswegen sammeln sich diese Platzverweise eben jetzt auch. Er hat ja auch gesagt, dass er es auf dem Platz gar nicht so richtig wahrgenommen hätte, sondern erst nach Ansicht der TV-Bilder dieses schwere Stempeln, wie wir sagen, auf das Schienenbein von Mörstedt, ne?
Ja, genau.
Von Mörstedt dann gesehen hat. Also da frage ich mich, das kriege ich mit. Ne? Wir haben doch auch mal Fußball gespielt, das kriege ich ja mit, wenn ich ihn wo irgendwie treffe. Das konnte ich nicht richtig nachvollziehen. Also ich habe immer gemerkt, oh, da war ich zu spät und oh, da habe ich nicht das Sprunggelenk, da habe ich sogar das Schienenbein getroffen. Also das habe ich Kopfschütteln zur Kenntnis genommen. Ich glaube, es wäre an der Zeit, die Zweikampfführung zu überdenken, zu überlegen, mit welcher Wucht er eben das ein oder andere Mal einfach einsteigt, sein Spiel vielleicht zu überdenken, weil er ist ja jetzt noch nicht jemand, der an die Rente denken muss. Er kann ja noch weiter Fußball spielen, ja, selbstverständlich. Aber er überschreitet die Grenze viel zu oft. Und ich glaube, dass das zu einem Umdenken führen müsste. Denn diese Statistik will eigentlich kein Bundesliga-Profi, glaube ich, anführen. Ja? Jens Nowotny und Luis Gustavo einst, der hat er jetzt verdrängt.
Ja, wie gesagt, er hat ja auch ein wichtiges Standing in dieser Mannschaft und gerade wie es bei den Mainzern läuft, also die brauchen ihn ja auch. Ne? Also, und da kannst du dir in der Regelmäßigkeit sowas einfach nicht leisten. Bin auch sehr gespannt, wie viele Spiele Sperre es da jetzt gibt, werden da auf jeden Fall vom DFB hören. Und ansonsten sage ich noch zwei Sachen und dann machen wir, glaube ich, hier mal, ziehen wir hier
dann
mal.
Dann reicht's auch, oder?
Ja, glaube ich, dann ziehen wir hier auch den Schlussstrich. Trotzdem, wir wollen noch gratulieren. Curaçao, Haiti, Panama, Kap Verde, Usbekistan, Jordanien, Schottland, habe ich ja vorhin gesagt, und auch Norwegen zur WM-Qualifikation. Ist es ja immer so, dass ich eigentlich sage, boah, auch dieses Format mit so vielen Spielen, das ist mir viel zu viel, viel zu groß. Auf der anderen Seite ist es, also diese Nationen wären wahrscheinlich nicht dabei, wenn wir die WM hätten, wie sie sonst in den letzten Jahren war. Da ist es wiederum schön. Ich bin da sehr zwiegespalten, gebe ich zu.
Mein Take dazu, ich finde es zu viel. Ich glaube, dass es eine WM wird, die mindestens mal in der Vorrunde massiv an Qualität leiden, also wo einfach der Qualitätsverlust groß ist, weil natürlich Kap Verde oder Curaçao, so toll das ist, dass sie dabei sind, nicht die Leistung bringen können wie in einem kleineren Starterfeld, ist ja logisch. Es geht am Ende wieder darum, mehr Geld zu verdienen, mehr Spiele, mehr Rechte, mehr Ticketverkäufe, mehr Sponsoring und so weiter. Am Ende geht es darum, die FIFA sagt, wir wollen es anderen kleineren Verbänden ermöglichen, natürlich, aber es geht darum, mehr Geld zu verdienen, das wird damit bezweckt. Ich war schon mal auf Curaçao, eine tolle Insel. Ich habe heute Beachvolleyball gespielt mit dem Trikot von Curaçao an, und der eine oder andere hat gegrinst. Ich habe übrigens nicht weltmeisterlich gespielt, das nur am Rande. Aber ich glaube, am Ende wird es dem Fußball nicht gut tun, wenn wir die Wettbewerbe immer weiter aufblähen.
Da bist du also nicht der Meinung von Gianni, der ja meinte, 104 Spiele, das sind 104 Super Bowls im Monat.
Ich sehe es anders.
Ja, ich glaube, die meisten sehen das anders. Von daher, eine letzte Sache, Oliver Runert soll jetzt Generalsekretär vom BSW werden und ist damit nicht mehr bei Union Berlin, macht mit der Info, was auch immer ihr wollt. Ich verstehe es nicht so richtig. Und wenn ich aber auch in meinem Union-Umfeld, in meinem Fan-Umfeld auch mal mich umhöre, da versteht das niemand. Aber gut, okay.
Weil sie hätten Oliver Runert gerne behalten.
Das weiß ich gar nicht so unbedingt. Ich meine, er hat sich auch schon mal freistellen lassen von seinem Sportdirektor-Job, als er für die Bundestagswahl angetreten ist. Und da haben ja manche schon gesagt, also, ne? Und dann kam er ja als Scout wieder zurück und jetzt geht er wieder, um jetzt Generalsekretär zu werden. Ich glaube, es ist auch viel einfach die Partei, für die er das machen möchte, wo viele sagen, ja, jetzt nicht so super beliebt. Verständlicherweise und dann auch dieses ewige Hin und Her, was er da betreibt. Also, ja, finde ich irgendwie komisch. Und dafür, dass Oliver Runert ja, wie gesagt, ja auch, was er für Union geleistet hat als Sportdirektor und dass er das damit jetzt mit dem Hintern so ein bisschen einreißt, versteht keiner so richtig. Aber gut, ist halt so. Von daher.
Ich kann mehr dazu leider nicht beitragen. Macht mit der Info, was ihr wollt, ja.
Auf jeden Fall. Aber wollte ich mal so als Kuriosum noch erwähnt haben. Insofern, Jonas, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast zu so später Stunde. Und ja, möchtest du noch etwas, kannst gerne noch deine letzten noch Dinge loswerden, Sendehinweise, darfst noch fleißig Werbung für Dinge machen. Dennis Undaff-Interview, hast du ja schon gesagt.
Ganz genau. Es ist, glaube ich, das meiste ist gesagt. David, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Es ist mein allererstes Mal in einem Podcast. Ich bin und oute mich als jetzt nicht der Riesen-Podcast-Fan, weil ich mir immer denke, und ich bin nicht so unfassbar jung, wer hört sich das denn alles an? Es gibt ja so viele Podcasts zu so vielen Themen. Also ich bin gespannt auf die Abrufzahlen. Ich freue mich, wenn es ein Feedback gibt. Der ein oder andere kann mich vielleicht bei Instagram finden oder wo auch immer, und schreibt, was euch gefallen hat und was nicht. Und ansonsten danke für die Einladung und herzlichen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank auch und wir hören uns nächste Woche wieder dann mit der 100. Folge. Haben ja nur 3-4 Jahre gebraucht, aber jetzt ist es endlich soweit.
Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal vorab.
Dankeschön. Bis nächste Woche. Danke dir, Jonas, und macht's gut. Ciao.
Ciao. It's coming.